Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum PropTechs Podcast. Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir besprechen aktuelle Themen aus dem Immobiliensteuerrecht. Wie immer vertreten wir hierbei unsere persönliche Auffassung. Liebe Zuhörer, willkommen zum PropTechs Podcast. Stefan Behrens und ich, wir besprechen heute ein Thema, das der Stefan gleich noch erläutern wird. Wir waren zugegebenermaßen eine kleine Weile abwesend, weil wir einfach sehr, sehr gut zu tun hatten. Aber jetzt haben wir ein Thema, das sich aus unserer Sicht ganz besonders lohnt, darüber zu sprechen. Und bevor wir über das Thema sprechen, wir haben heute eine wunderbare Besonderheit, nämlich wir haben einen Gast gewinnen können, der sich jetzt kurz selbst vorstellen darf.
Ja, mein Name ist Dirk Krohn. Ich komme aus der Finanzverwaltung in Schleswig-Holstein, bin dort in der großen Konzern-BP tätig als leitender Konzernprüfer und habe mich mit der Grunderwerbsteuer beschäftigen dürfen. Ich bin mal irgendwann damit angefangen, habe es mir mal nebenbei erschlossen. Über die vielen Jahre bin ich jetzt etwas mehr damit beschäftigt, bin im Ministerium abgeordnet, war in der Arbeitsgruppe für die Share-Deal-Gesetzgebung und bin auch in der allgemeinen Arbeitsgruppe, die sich jetzt mit den ganzen Umsetzungen im Rahmen von Erlassen dieser Vorschriften beschäftigt. Deshalb bin ich sehr froh und sage herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein kann, um auch mal die Sicht der Finanzverwaltung hier ein bisschen mit einzubringen. Vielen Dank.
Ja, und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute dabei sind. Stefan, dein Part. Worüber sprechen wir heute?
Heute sprechen wir über die Übergangsregelungen im Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai diesen Jahres. In diesem Gesetz geht es um diese sogenannte Grunderwerbsteuerreform, also Absenkung der 95%-Schwellen auf 90%, die Verlängerung der Fristen von 5 Jahren auf 10 Jahre, in einem Fall auf 15 Jahre und um die Einführung einer Kopie des 1-2a für grundbesitzende Kapitalgesellschaften im 1-2b. Die Übergangsregelungen, die sind jetzt kommentiert, ganz aktuell in einem gleichlautenden Ländererlass der obersten Finanzbehörden der Länder. Der ist veröffentlicht worden in dieser Woche am 19. August und zwar unter dem Datum 29. Juni 2021.
Ja, Stefan, du hast gesagt, die sogenannten Übergangserlasse, die datieren zwar von Ende Juni, 29.06., aber sind diese Woche erst veröffentlicht worden. Also bis sie das Licht der Welt erblickt haben, hat es eine Weile gedauert. Dann versuchen wir uns doch mal inhaltlich diesen Erlassen zu nähern. Und ich glaube, die wichtigste Regelung, da haben wir einen Konsens, in dem ganzen neuen Gesetzgebungspaket ist der 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz. Herr Krohn war da an der Entstehung ja auch nicht ganz unbeteiligt. Insofern passt das, glaube ich, dass er heute dabei ist. Aber kommen wir mal auf diese Vorschrift. Und zwar die Vorschrift 1 2b ist in dem Übergangserlass in der Textziffer 3 geregelt. Und da steht drin, dass Anteilsübertragungsvorgänge erst ab dem 1.7.2021, also dem Datum der Anwendbarkeit des neuen Rechtes, zählen sollen. Wie, Stefan, ist das denn zu interpretieren? Bezieht sich das jetzt nur auf die unmittelbaren Übertragungsvorgänge oder auch auf die mittelbaren? Wie sehen wir das?
Ja, also der Gesetzeswortlaut, das ist der Absatz 23 von Paragraph 23, der war nicht glasklar, da heißt es ja schlicht, bei der Anwendung des 1-2b bleiben Übergänge von Anteilen der Gesellschaft, die vor dem 1. Juli 2021 erfolgen, unberücksichtigt. Und da hat der vorsichtige Berater oder der vorsichtige Steuerpflichtige gleich die Sorge, dass eine Grunderwerbsteuerstelle hier eine ganz enge Sichtweise an den Tag legen könnte und sagen könnte, ja, hier geht es ja nur um den Übergang von Anteilen der Gesellschaft. Die Gesellschaft, das ist die grundbesitzende Kapitalgesellschaft. Also bei mittelbaren Anteilsübergängen, da haben wir hier keine Regelung. Und da ist es so leider, dass in dem Erlass vom 29. Juni 2021, da gibt es 3 Beispiele zum Absatz 23 vom Paragraph 23, also zum 1-2b. Die Beispiele sind alle so, dass diese Frage nicht ausdrücklich kommentiert wird. Es gibt nur den Einleitungssatz zu dem Abschnitt 3 in dem Erlass. Da wird aber für meine Begriffe der Gesetzeswortlaut wiederholt, sodass eine gewisse Unsicherheit, wie mit mittelbaren Anteilsübergängen zu verfahren ist, verbleibt. Allerdings bin ich fest davon überzeugt, dass auch mittelbare Anteilsübergänge, die vor dem 1.7.21 erfolgt sind, nicht mitzählen dürfen. weil da einfach Vertrauensschutz zu gewähren ist. Wir haben hier einen völlig neuen Ergänzungstatbestand und da kann das Zählen der Anteile erst mit in Kraft treten, also ab 1.7.2021, 0 Uhr, beginnen.
Ja, also ich kann das in der Seite so kommentieren, dass aus meiner Sicht das, was Sie da gerade ausgeführt haben, eigentlich die richtige Lösung sein muss. Der Gesetzgeber hat hier sehr deutlich gesagt, wir haben eine neue Vorschrift. Sie soll auch nur ab einem gewissen Zeitpunkt beginnen, nämlich hier 1.7. Und deswegen sehe ich das so, dass dieses Nicht-Nennen des mittelbaren, aber auch des unmittelbaren Anteilsübergangs, sondern einfach nur die Anteilsübergänge als solches genannt werden, eben beide Seiten erfassen. Denn wir wollten oder der Gesetzgeber wollte ganz ausdrücklich nicht, dass der 2b in die Vergangenheit strahlt. Und das soll das Ziel der Vorschrift sein. Sie ist schon von der Systematik her neu und die Übergangsregelung, als wir den 2a bekamen, war ähnlich geregelt. Deswegen bin ich da völlig bei Ihnen, Herr Behrens. Ich würde das auch so anwenden wollen.
Ja, also bei der Einführung des 1.2a, da gab es für den unmittelbaren Anteilsübergang von vor 1.1.97 am BFH-Urteil vom 8.11.2000, genau, auch im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Aber für den mittelbaren Anteilsübergang, der ist ja tatbestandsmäßig erst mit Wirkung ab 1.1.2000 geworden. Da, genau, gab es ein Urteil des FG Niedersachsen, 3.5.2006, das ist rechtskräftig geworden. Also eigentlich, ja, haben wir die Parallelsituation entschieden und ja, wir hoffen alle, dass in der Praxis daraus kein Problem entstehen wird.
Also das würde ich genauso sehen, dass es zwar damals beide Male durch den BFH erst, ich sag mal, endgültig geregelt worden, aber die Finanzverwaltung hat ja beides anerkannt, hat gelernt und der Gesetzgeber, glaube ich, auch. Also ich würde an der Stelle eben ausdrücklich durch das auch im Gesetz nicht nennen von mittelbar oder unmittelbar, würde ich eben auf alle Anteilsübergänge auf allen Stufen abstrahlen lassen.
Ja, und zweite Schlussfolgerung aus den Regelungen im Erlass, und das ist sehr erfreulich, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Alle Gesellschafter, die am 30.06.2021 0 Uhr beteiligt sind, die gelten als Altgesellschafter, natürlich immer nur auf ihrer Ebene. Also eine unmittelbar an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft beteiligter Gesellschafter, der gilt als Altgesellschafter dieser grundbesitzenden Kapitalgesellschaft. Wenn an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft eine andere Kapitalgesellschaft beteiligt ist, und da gab es einen Gesellschafter an dieser anderen Kapitalgesellschaft, der am 30.06.21 24 Uhr beteiligt war, dann gilt er als Altgesellschafter der beteiligten Kapitalgesellschaft. Also da hat die Finanzverwaltung sehr erfreulich ja die Sichtweise übernommen, dass man auch für die Differenzierung zwischen Alt- und Neugesellschafter nicht an Anteilsübergänge, die vor dem 1.7.21 erfolgt sind, anknüpft.
Auch das ist so ein bisschen Ausfluss, dass es einen geraden Schnitt geben muss für die Einführung dieser Vorschrift, weil es eben ein neuer Ergänzungstatbestand ist. Und deswegen ist das konsequent. Natürlich musste man darüber nachdenken, was ist mit den Fällen, die sich eventuell in Kenntnis dieser Vorschrift noch mal kurz 1% besorgt haben. Das war natürlich teilweise diskutiert. Aber wenn man sich jetzt mit der Veröffentlichung, die vielleicht noch etwas gedauert hat, Herr Wagner, sieht, das hat man natürlich mit Rechtssicherheit nicht machen können. Und deswegen braucht man aus meiner Sicht diese kleinen Fälle, die eventuell den Vorteil hatten, sich mit einer extrem kleinen Beteiligung am 30.06. noch beteiligt zu haben, nicht im Blick zu haben, so dass man aus meiner Sicht auch hier einen geraden Schnitt zieht. Und ich glaube, auch für die Praxis ist es für beide Seiten, sowohl für Ihre als auch unsere, einfach besser überwachbar, wenn man mit dieser Vorschrift einfach neu startet und neu beginnt und nur dann nur das zählt, was jetzt passiert.
Ja, das, Herr Kohn, glaube ich, ist ganz wichtig, weil wenn das anders geregelt worden wäre, dann hätte man ja das Ergebnis gehabt, dass man für die Frage, hat man Alt- oder Neugesellschafter, sagen wir, mindestens 10 Jahre in die Vergangenheit hätte gehen müssen. Ja, und dieses Problem hat man sich entledigt. Und was Sie, wie Sie es auch richtig sagen, ja, in Kauf genommen hat, ist, dass sich jemand zum Beispiel im Juni 2021 noch mit 0.1% beteiligt hat und jetzt im Prinzip ohne 1.2b auszulösen, einfach seine Beteiligung weiter aufstocken kann. Und er muss im Prinzip nur beachten, dass er nicht in die Anteilsvereinigung reinkommt.
Genau.
Aber für Zwecke des 1.2b kann er im Prinzip tun und lassen, was er will.
Ja. Man wird da auch hoffentlich nicht nach außersteuerlichen Gründen fragen, ne? Also in dem Beispiel 10, da ist ja ein relativ krasser Fall geschildert, dass da einer, der bisher nicht beteiligt war, 1% erwirft, jetzt nicht genau am 30. Juni, sondern am 6. Juni 2021, aber doch in Kenntnis dessen, was da kommt. Das Gesetz war ja veröffentlicht, stand am 17. Mai 2021 im Bundesgesetzblatt. Ja, und dann kommt es so, wie es wohl geplant war, dann am 1.7. wird aufgestockt, ne, von 1% auf durch Hinzuerwerb von 84 auf 85%. Ja, und da ist das Verständnis jetzt auf meiner Seite, dass man jetzt hier nicht nach außersteuerlichen Gründen für den Erwerb des 1% hier schon vor dem 1.7.2021 fragen wird.
Nee, also es gibt, das ist auch der Hintergrund dieses Beispiels, um ganz klar zu zeigen, auch dieser Extremfall ist eben in der Lösung so, dass hier ein geschützter Eidgesellschafter ist, der eben dessen Anteil auch danach nicht mehr gezählt wird. Das ist genau der Grund dieses Beispiels.
Das klingt ja gut, wobei, Herr Krohn, jetzt kommt eine Frage, die hatten wir so auch gar nicht vorgesprochen. Ja. In Beispiel 13 des Erlasses kommt als Datum der 2. Oktober 2042. Wie wählt die Finanzverwaltung solchen Datumsangaben?
Ja, das ist einfach die Frage zu sagen, wir wollten einen extrem weiten Zeitraum nach hinten haben, um zu zeigen, dass da ja die ewige Überwachung drinne ist. Und der 2. Oktober ist mein Geburtstag.
Ach, das ist doch ein schöner Anlass. Das können wir uns alle merken, liebe Zuhörer, dann kriegt Herr Krohn demnächst ganz viele Glückwunsch-E-Mails.
Ja, zum Beispiel. Ja. Sie haben gefragt, Herr Wagner.
So. Ja. So, nach diesem kleinen Exkurs gehen wir jetzt zurück zu 1 Absatz 2a, und zwar das, was gesetzlich in Paragraphen 23 Absatz 19 Satz 1 geregelt ist, nämlich die Frage, inwieweit die Vorschriften quasi in die Vergangenheit reichen. So, und da steht jetzt auch im Erlass, jeder zum 30.06.2016 Beteiligte ist mit Ablauf des quasi Anwendungsdatums des neuen Rechts, also 1.07.2021 zum Altgesellschafter geworden. Was, Stefan, die Frage ist an dich gerichtet, was, Stefan, ist damit gemeint? Welche Fälle werden davon erfasst oder was wird damit klargestellt?
Ja, beim Paragraph 1 Absatz 2a, da haben wir ja die Situation, dass die Vorschrift schon vor dem 1.7. existierte, und zwar mit der 95%-Schwelle und dem 5-Jahres-Zeitraum, und ab dem 1.7. gilt die Vorschrift mit der 90%-Schwelle und einem 10-Jahres-Zeitraum. Und schon in der Gesetzesbegründung steht, dass für die Neufassung auch Rechtsvorgänge der Vergangenheit Bedeutung haben. Und da überlappen sich diese beiden Fassungen vom 1.2a, und der Absatz 19 versucht da Klarheit zu bringen und in einem Punkt Erleichterung und in dem anderen Punkt für mich eine Erschwerung. Also im Grundsatz ist es so, nach Absatz 18 von Paragraph 23, die Neufassung des 1.2a, die ist erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem 30.06.2021 verwirklicht werden. Was ist hier der Erwerbsvorgang? Das ist ja definiert im Paragraphen 1. Erwerbsvorgänge ist ja die amtliche Überschrift von Paragraph 1. Das ist das Erreichen jetzt der neuen 90%-Schwelle. Und der Absatz 18, der signalisiert uns, dass selbst wenn jetzt, sagen wir, am 1.07.2021 oder danach nur ein Kleinstanteil auf einen neuen Gesellschafter übergeht, trotzdem die Neufassung des 1.2a schon anwendbar sein kann, nämlich dann, wenn der Übergang dieses Kleinstanteils am 1.07.2021 oder danach die Verwirklichung des Erwerbsvorgangs darstellt, unter Mitzählen von Anteilsübergängen, die vor dem 1.07.2021 vonstatten gegangen sind. Und da hätte jetzt theoretisch die Möglichkeit bestanden, dass man bis zu 10 Jahre hinter den 1.7., also bis zu 10 Jahre und minus einen Tag hinter den 1.7.2021 zurückschaut. Und das schränkt der Absatz 19 Satz 1 ein, weil wer nach der Altfassung mal Neugesellschafter war und dann aber spätestens mit Ablauf des 30.06.2021 Altgesellschafter geworden ist, und das war ja nach Ablauf von 5 Jahren, wenn eine 1-2a alte Fassung nicht verwirklicht wurde, der bleibt Altgesellschafter, auch für die Neufassung des 1-2a, obwohl wir da ja im Grundsatz einen 10-Jahres-Zeitraum haben. Das heißt, man muss eigentlich 10 Jahre warten, bis man zum Altgesellschafter wird. Das ist die gute Nachricht aus dem Absatz 19, der Satz 1, Vertrauensschutz. Und die schlechte Nachricht, das ist der Satz 2, der regelt ein Vorziehen der Absenkung von 95% auf 90% bei beteiligten Kapitalgesellschaften. Weil da heißt es, dass für die Anwendung der Neufassung des 1-2a die neue 90%-Schwelle im 1-2a Satz 4 auch schon auf Vorgänge vor dem 1.7.21 anzuwenden ist.
Also mir ist da wichtig, dass man sich immer überlegt, wie gehen wir vor. Also das ist zwar ein Rückstrahlen und es sieht so aus, als wenn wir auch in der Vorzeit die 90%-Grenze anwenden, aber wir brauchen immer einen Anteilsübergang im Sinne von 1-2a nach dem 30.06.21, würden dann, egal wie hoch er ist, ob es 0,1 oder auch mehr ist, dann würden wir im ersten Schritt 10 Jahre zurückgehen, alles zusammenrechnen, was in diesen 10 Jahren auch ohne Begrenzung, also ins alte Zeitraum reinstrahlt, zusammenrechnen. Wenn wir dann über die 90 kommen, würde in einem zweiten Prüfungsschritt gefragt werden, ist die Bewegung vor dem 1.7.21 im Sinne der Übergangsregelung geschützt, also zählt sie mit oder zählt sie nicht mit? Und da war die klare Denke, wir dürfen keinen Einbruch machen, eine echte Rückwirkung vornehmen. Das heißt, ein Anteilsvorgang, der in der alten Zeit nach altem Recht schon gezielt worden ist und wir dann zu der Frage kommen, dass wir am 30.06. eben eine geschützte Altgesellschafterstellung haben. Das kann dann ja nur die 5 Jahre sein, denn ansonsten wird der 2a ausgelöst. Dann nehmen wir diesen Bewegung wieder raus und verbleiben mit der restlichen Bewegung. Das muss man aber immer denken, denn dann geht es ja wieder 10 Jahre in die Zukunft, dass man immer diese 2 Schritte denkt. Und haben wir dann einen Vorgang, der im Zeitraum, ich sag mal, ab 1.7.16 bis 30.06.21 war, dann ist das ein Ungeschützter und er bleibt Neugesellschafter. Und diesen Vorgang zähle ich dann weiter in die Zukunft mit rein. Absolut dann natürlich nur 10 Jahre, sodass das irgendwann, dieses Koexistieren dieser beiden Rechte oder Rechtsfassung 2a und 2 alt und 2a neu, dann irgendwann aufhören, hier in diesem Fall am 30.06.21. Aber das ist immer, dass man in 2 Schritten denkt. Einmal im neuen Recht die 90% zusammenrechnet, unbeachtlich der Rückstrahlung der zeitlichen Komponente, und dann erst fragt, muss ich diesen Anteil vor dem 1.7. herausnehmen oder bleibt er drin?
Ja, wobei die Rückstrahlung natürlich schon ein Wertungswiderspruch zu Satz 1 ist. Nur beim Satz 1 heißt es ja Vertrauensschutz. Wer unter der Altregelung Altgesellschafter geworden ist, der bleibt's. Und beim Satz 2 ist genau andersrum. Das sind ja Kapitalgesellschaften, die waren Altgesellschafter und die werden jetzt am 1.7.21 0 Uhr zu Neugesellschaftern, ohne dass sie irgendetwas getan haben. Aber das wird, und das ist die positive Nachricht, das ist jeweils der letzte Satz der Lösungshinweise zu den Beispielen 3 und 4 im Erlass vom 29. Juni diesen Jahres. Es wird der Satz 1 beim Satz 2 mitgedacht. Das heißt, es wird nur, also in Anführungszeichen, nur 5 Jahre die Absenkung von 95% auf 90% vorgezogen. Ja. Wohlgemerkt immer nur für die Anwendung des 1-2a neue Fassung. Also wir brauchen, wie Sie gesagt haben, Herr Krohn, natürlich immer einen Anteilsübergang nach dem 30.06. Wobei wir aus der Praxis dann sagen, ja, das ist das Idealbild. Jeder weiß, was die anderen gemacht haben.
Ja, genau.
Und das ist leider nicht so. Ne? Bei Gesellschaften mit weit verzweigten Beteiligungsketten, da weiß auf keinen Fall einer in der Beteiligungskette 1, was die Beteiligten vor allem mittelbar in den Beteiligungsketten 2, 3 und 4 gemacht haben. Und da hat die Finanzverwaltung mit dem Instrumentarium der AO und den Kontrollmitteilungen natürlich ein viel besseres Sachverhaltsermittlungsbild, und ja, deshalb ist das ein bisschen in Frage zu stellen. dass man immer noch einen weiteren Anteilsübergang braucht und deshalb das kein Vertrauensschutzbruchproblem sei. Gut, aber das führt heute zu weit.
Da bin ich bei Ihnen. Das war übrigens auch der Einstieg, den ich mal als Prüfer in die Grunderwerbsteuer genossen habe, weil solche Fälle sind zum einen aus dieser Problematik, die Sie gerade geschildert haben, ja kaum angezeigt, weil im Inland bekommt man vielleicht wirklich nicht alles mit in einer Grunderwerbsteuerstelle, weil ohne Anzeigung keine Ermittlung stattfindet. Und dann landen solche Fälle irgendwann in der Betriebsprüfung und dort fallen sie ja nur dann auf, wenn man sich mit diesen Fällen auch mal beschäftigt und diesen Blick darauf richtet. Und gerade diese weltweiten Strukturveränderungen, da hat die Finanzverwaltung sehr wohl in den vergangenen Jahren aufgerüstet mit Ermittlungsebenen bis hin zu Van Dijk-Bereichen, die man also als nutzt, für die Verrechnungspreise, die man auch hierfür nutzt und so weiter. Also da haben wir im Rahmen der Betriebsprüfung schon sehr viel unseren Blick dahin gelenkt, ob man solche Strukturen dann erkennt und der Grunderwerbsteuer zuführt, im Kontrollmethodenverfahren natürlich dann.
Ja, aber wobei man ja von den Steuerpflichtigen nicht verlangen kann, dass sie dieselben Anstrengungen unternehmen. Also Van Dijk, das ist nicht ganz günstig.
Das ist mir kostet. Klar. Das ist mir klar.
Man kann jetzt meines Erachtens von grundbesitzenden Gesellschaften beziehungsweise der Geschäftsleitung grundbesitzender Gesellschaften jetzt nicht in jedem Fall verlangen, dass auch da der Zugang zu Van Dijk
erkauft wird. Nein, das ist auch nur ein Fall. Es gibt ja auch die Homepage-Bereiche und sonst etwas. Aber ich wollte Ihnen damit nur recht geben. Ich habe im Rahmen meiner Betriebsprüfung, gerade im Konzernbereich, es relativ häufig, dass ich, Strukturen feststelle, die dem inländischen Geschäftsführer überhaupt nicht bekannt sind. Und wenn ich dann frage, wo sind eigentlich die Grunderwerbsteuerbescheide, dann merke ich sehr schnell, dass das überhaupt nicht im Fokus lag und auch nicht in der Bereich war. Die nächste Frage, die sich dann rechtlich anschließt, Herr Behrens, ist es dann trotzdem anzeigepflichtig und was passiert, wenn es nicht angezeigt worden ist? Das eine muss ich mit Ja beantworten und das andere im Rahmen einer BP muss man sich dann überlegen, was daraus gemacht wird. Aber generell ist natürlich auch so etwas anzeigepflichtig, auch wenn die Ermittlungsbereiche für einen inländischen abhängigen Unternehmensbereich schwierig sind. Das gebe ich, bis teilweise unmöglich.
Ja, aber Anzeige immer nur 2 Wochen oder einen Monat, genau. Abkenntnis.
Ja, also, Abkenntnis, genau, Abkenntnis.
Und das sind ja hier die Fälle, die wir jetzt kurz gestriffen haben, in denen die Geschäftsleitung leider Gottes keine Kenntnis hat. Nee. Aber gut.
Das ist okay.
So, ich unterbreche nur ungern, aber kommen wir mal zurück auf die ursprünglichen Fragen. Also wir halten fest, der 23 Absatz 19 Satz 1 führt im Ergebnis dazu, dass wir eben nicht 10 Jahre zurückblicken müssen, sondern nur 5 Jahre, weil eben jeder, der dann zum 30.06.2016 beteiligt war, da zum Altgesellschafter geworden ist. So, und der Satz 2, der darf vielleicht auch nochmal, die Beispiele im Erlass, die sind ja so gebildet, dass man gesagt hat, man hat im Prinzip einen Direktgesellschafter und dann gibt's noch eine GmbH, bei der dann auch Gesellschafterwechsel stattfinden. So, und der Satz 2 führt eben dazu, dass man sagt, der Anteil, der von dieser GmbH gehalten wird, der kann im Prinzip rückblickend als übertragen gelten, wenn an dieser GmbH nur 90 und nicht nur 95% übertragen wurden. So, und da, Herr Krohn, ist es ja dann so, dass die Erlasse sagen, so, dann haben wir jetzt zum Beispiel in 2019 induziert durch die GmbH, die dann zum fiktiven Neugesellschafter wurde und dann ergänzend auf der direkten Ebene auch noch eine Übertragung, die dann insgesamt zu einer Überschreitung der 90% führt. Das heißt, man braucht immer dieses auslösende Element, das hinzutritt zu dem fiktiven Gesellschafterwechsel aus der Vergangenheit. So, das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, dass in zugegebenermaßen begrenzten Ausmaß, das aber ja auch positiv sein kann, nämlich immer dann, wenn jetzt zum Beispiel die GmbH bereits eine Beteiligung von 90% an der Personengesellschaft hatte, ja, und diese 90% gelten auch rückblickend als bewegt, dann hat man ja zumindest nach neuem Recht den Zähler wieder auf Null geschaltet und kann im Prinzip neu beginnen zu übertragen. Wohlgemerkt ist das Gestaltungspotenzial an der Stelle natürlich begrenzt, weil wir müssen ja nachbetrachten die 95%-Grenze, die zeitlich begrenzt für weitere 5 Jahre fortgilt. Das würden Sie, glaube ich, auch so sehen, richtig?
Das sehe ich ganz genauso. Also wenn die 90% sich vor dem 1.7. bewegt haben, im Gedanken des neuen Rechts, egal ob nur durch eine Kapitalgesellschaft oder unmittelbar, dann können wir im neuen Recht ja eben die 90% nicht mehr erreichen. Also kann das neue Recht nicht anwendbar sein. Das alte war auch nicht anwendbar. Und das sind genau die Fälle, die dann mit dieser besonderen Übergangsregelung erfasst werden sollen. Altes und neues Recht jeweils in ihrer Konstellation nicht anwendbar. Das darf kein Gedanke des Übergangs sein und deswegen muss da eine Regelung geschaffen werden. Ich nenne sie ja die Korridorfälle, also den Korridor, den ich meine, ist im alten Recht, bin ich über der neuen Grenze, also über 90, aber unter der alten Grenze geblieben, unter 95. Das ist der Korridor und wenn ich in diesem Korridor war, dann gilt das alte Recht weiter, im 2a eben nur 5 Jahre, in den anderen Vorschriften ewig.
So, jetzt machen wir einen kleinen thematischen Sprung und gehen zu der Börsenklausel, die ja ganz neu ist, also 1 Absatz 2c Grunderwerbsteuergesetz und gucken in die Textziffer 1 der Übergangserlasse. Da steht jetzt drin, die Anwendung ist auf alle offenen Fälle und da ist mein Verständnis, dass für 1 Absatz 2a, der ja auch schon vor dem 1.7.21 anwendbar war, dass für diese Regelung der 2c auch zu einer Ausstrahlung in die Vergangenheit kommen kann. Stefan, siehst du das genauso?
Ja, das sehe ich genauso. 1.2c ist auf alle offenen Fälle anzuwenden, heißt es dort. Und aus dem Wortlaut von 2c wissen wir, dass da 1.2b und auch 1.2a betroffen ist. Also Anteilsübergänge, die über qualifizierende Börsen oder multilaterale Handelssysteme vonstatten gehen, die sind tatbestandslos, ebenso wie der Erwerb von Anteilen von Todeswegen. Nur, dass es jetzt hier bei der Börsenklausel einen separaten Absatz gibt. Und sehr positiv ist an dieser Feststellung, dass also auch mittelbare Anteilsübergänge von der Börsenklausel im 1 Absatz 2c profitieren, weil beim 1.2a, da reden wir ja über grundbesitzende Personengesellschaften. Die Personengesellschaften kann in der Regel nicht börsennotiert sein. Das heißt, das ist eine Fallsituation des mittelbaren Anteilsübergangs. Der Börsenhandel betrifft Aktien an einer Gesellschaft, die ihrerseits an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligt ist. Und da gab es die leise Sorge, dass wegen des Wortlauts des Absatzes 2c, der in der Einleitung nur den Satz 1 von Absatz 2a und auch von Absatz 2b nennt, dass da mittelbare Anteilsübergänge von vornherein gar nicht begünstigt sein sollten. Aber das stellt die Finanzverwaltung hier für meine Begriffe erfreulich klar, weil dieser Satz 1.2c ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. Das ist auf den 1.2a gemünzt. Und da kann ja durch Übergänge von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die börsennotiert ist, ja nur ein mittelbarer Anteilsübergang für Zwecke des 1.2a erfolgen.
Ja, also da bin ich völlig bei Ihnen. Also das ist der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich klar. Der 2c kommt aus dem Gedanken der Neuregelung 2b. Die ist erst ab 1.7. Das heißt, ich zähle alles, was danach passiert, nur dann unter der Prämisse mit oder nicht mit. Und wie ich vorhin gesagt habe, beim 2a immer diesen Schritt gehen. Ich nehme erstmal alle Bewegungen mit hinein. Jetzt wäre der nächste Schritt, nachdem ich vorhin gesagt habe, Auslöser im neuen Recht. Ich gehe 10 Jahre zurück, zähle nur die letzten 5. Und jetzt würde man in den letzten 5 Jahren vor dem 1.7. vorgenommene Bewegung unter der Prämisse 2c prüfen. Und das Ergebnis von 2c wäre ja, es bleibt drinne als Zählobjekt oder es fliegt raus als Zählobjekt. Aber das ist genau die Reihenfolge der Prüfschritte, die man hier auch denken muss. Und das ist natürlich ein Ausfluss der unechten Rückwirkung für die letzten 5 Jahre im 2a. Das ist eindeutig so.
Also wir haben jetzt festgehalten, dass die Börsenklausel auch in die Vergangenheit reichen kann, auch ins alte Recht ausstrahlen kann. Und jetzt mache ich vielleicht einen etwas besonderen Fall. Und zwar ist der Fall so gelagert, dass wir eine börsennotierte Gesellschaft haben, die ist zu mindestens 95% an einer grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligt. Und jetzt hat man in der Vergangenheit gedacht, dass durch die Gesellschafterwechsel auf Ebene der börsennotierten Gesellschaft quasi die Vorschrift des 2a des Absatz 2a des Paragraphen 1 Grunderwerbsteuergesetz alt schon ausgelöst wurde. Also oben gab es quasi ihrerseits Gesellschafterwechsel von mindestens 95%. Dadurch galt dann diese börsennotierte Gesellschaft als Neugesellschafterin der grundbesitzenden Personengesellschaft. Und somit ist man dann zu einem Fall von 1.2a Grunderwerbsteuergesetz alter Fassung mittelbar gekommen. Und jetzt passiert aber Folgendes. Und zwar, man weiß, dass von den Gesellschafterwechseln auf Ebene der börsennotierten Gesellschaft, sagen wir mal, mindestens 10 oder 20% tatsächlich über die Börse transferiert worden sind, sodass man rückblickend eigentlich zu dem Ergebnis kommen würde, wenn man 1 Absatz 2c Grunderwerbsteuergesetz anwendet, dass man eben keine 95%-Schwelle auf Ebene der börsennotierten Gesellschaft mehr erreicht hat, sondern vielleicht nur noch 90%, 85% oder 80%. Und dann käme man ja zu dem Ergebnis, immer unter dem Vorbehalt, das ist alles noch nicht bestandskräftig festgesetzt, dass man rückwirkend die Grunderwerbsteuer nicht ausgelöst hätte. Stefan, siehst du das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Also wenn wir in der Vergangenheit einen 95-prozentigen Gesellschafterwechsel, Erwerber jeweils neue Gesellschafter hatten und einen Teil über die Börse abgewickelt, weil wir die Börsenklausel nicht hatten, war dann zunächst mal 1-2a verwirklicht, wenn der Fall noch nicht bestandskräftig veranlagt ist. Jetzt durch die Gesetzesänderung und die rückwirkende Anwendbarkeit der Börsenklausel fällt dann dieser Fall aus der Steuerbarkeit wieder heraus. Aber wir müssen natürlich sehen, welche Anteilsübergänge gab es auf neue Gesellschafter außerhalb der Börse. Das bleiben natürlich Zählerwerbe.
Ja, also dieser Fall erwischt mich etwas, weil ich offen gesagt, das ist natürlich nicht Sinn dieser Regelung, dieses kleinen Satzes für alle offenen Fälle, sondern wir sind ja in einem Übergangserlass, der eigentlich die Frage regelt, neues Recht zum alten Recht in der Konstellation. Ich muss aber zugeben, wenn man diesen Satz so isoliert liest, ist seine Aussagekraft natürlich klar. Und das wäre faktisch ein Eingriff in eine alte Struktur, in ein altes Recht, in eine 1-2a alte Fassung. Eigentlich war es nur gedacht zu sagen, wir nehmen bei dem Zählen für die schädliches Quantum reichenden Vorgänge im neuen Recht die oder die Bewegungen nicht mit. Ich muss aber offen sagen, im Moment fällt mir zu diesem Fall nicht ein, wie ich Ihnen jetzt argumentativ widerlegen kann, dass der Satz nicht auch diesen Fall erwischt. Ich würde im Moment darauf hoffen, dass dieser Vorgang dann schon bestandskräftig veranlagt ist. Aber wenn er offen ist, müssten wir uns mit diesem Fall tatsächlich in der Finanzverwaltung nochmal intensiver beschäftigen. Momentan muss ich Ihnen recht geben.
Ja, zumal man ja sagen muss, unabhängig davon, was Sie jetzt im Erlass geschrieben haben, die Übergangsvorschriften des 23 sind an der Stelle ja auch eindeutig. Ja, man hat keine gesonderte Vorschrift für die Anwendung des Absatz 2c geschaffen.
Das ist absolut richtig, bin ich bei Ihnen. Aber wie gesagt, ich muss noch mal darauf hinweisen, es sind Übergangsvorschriften. Und hier wäre es ein direkter Eingriff ins alte Recht. Aber wie gesagt, ich bin sowohl gesetzlich, das ergänze ich nochmal, als auch im Erlass. Denn im Erlass hat man das mehr oder weniger ja nur noch etwas sauberer aufgeschrieben, vielleicht oder etwas klarer aufgeschrieben mit den offenen Fällen. Also im Moment, wie gesagt, fällt mir nicht etwas ein, um Ihnen sagen zu können, dieser Gedanke ist falsch.
Gut, dann nehmen wir das mal so mit. Jetzt lösen wir uns kurz von den zeitlichen Übergangsregelungen und sprechen über die Börsenklausel nach 1 Absatz 2c Grunderwerbsteuergesetz allgemein und die Frage, wie groß ist denn die Reichweite? Weil wenn man jetzt ins Gesetz schaut, dann steht da ja relativ simpel, man muss erstmal eine Notierung am regulierten Markt haben und dann müssen die jeweiligen Anteilstransfers, damit sie eben nicht zu Zählvorgängen werden, eben auch über die Börse stattfinden. Das führt ja umgekehrt zu der Frage, was passiert denn mit Anteilsübertragungsvorgängen an börsennotierten Gesellschaften, die eben wahrscheinlich relativ offensichtlich außerhalb der Börse passieren. Also zum Beispiel ein erstmaliger Börsengang, ein IPO oder ein Spin-off von Gesellschaften oder wenn Übernahmeangebote stattfinden. Das sind ja alles Fälle, wo die Anteilsübertragung oder Anteilsübergänge nicht über die Börse laufen. Wie gehen wir denn damit für Zwecke der Börsenklausel um? Stefan, willst du mal kurz beginnen zu kommentieren?
Ja, also der Gesetzeswortlaut verlangt, dass der Anteilsübergang dann auch tatsächlich über die qualifizierende Börse erfolgt oder über das qualifizierende multilaterale Handelssystem. Und deshalb, also damit der Anteilsübergang tatbestandslos ist und einfach nicht mitzählt beim 1-2a oder 1-2b, da muss man den konkreten Sachverhalt, den man hat, genau anschauen. Und da kann ich nur sagen, im Grundsatz ist es so, dass die Börsenaktien erst dann zum Handel an der Börse zulassen, wenn eine Mindeststreuung bereits hergestellt ist. Und das ist nach Börsenzulassungsverordnung 25%. Aber das ist dann auch von Börse zu Börse unterschiedlich. Und diese Streuung muss erstmal hergestellt werden, bevor die Zulassung zum Börsenhandel erfolgt ist. Und das sind dann Anteilsübergänge, die nicht für die Börsenklausel qualifizieren, die also mitzählen, Zählerwerbe sind beim 1.2a und 1.2b.
Ja, das sehe ich genauso. Das ist von der klaren Abarbeitung oder Auslegung oder Verschriftlichung des 2c eigentlich für mich zwingend, dass diese Vorgänge auch nicht als begünstigt gewollt gesehen werden. Ich hatte grundsätzlich zu diesem 2c immer so meine Bedenken, dass man bei der Frage, was zähle ich überhaupt an einer Börse beim Free Float, ja sowieso nicht richtig zählen kann, weil wir immer nur den nämlichen Anteil einmal zählen dürfen. Und da kommen wir in einen, ich sag mal, sowohl für die Finanzverwaltung als auch für den anzeigenden Steuerpflichtigen in ein aus meiner Sicht Strukturdefizit. Wer soll das zählen? Wer soll das in den 10 Jahren, die wir hier immer vor Augen haben, überhaupt nachhalten und zuordnen? Das ist schon ein aus meiner Sicht fast Vollzugsdefizit. Und der Gutachter, der sich damit auch mal beschäftigt hatte, damals im Rahmen der Schärdi-Gesetzgebung, er hat ja sehr deutlich gesagt, es ist zwar ein Vollzugsdefizit, aber kein strukturelles, was jetzt die Vorschrift als solches in Zweifel zieht. Aus meiner Sicht ist es aber eine sehr enge Auslegung, die im 2c eine Rolle spielt. Und deswegen bin ich da völlig bei Ihnen. Das, was Sie aufgezählt haben, würden wir nicht als 2c begünstigten Sachverhalt anerkennen.
Ja, das ist dann an der Stelle wohl leider der Befund. Wobei, Herr Krohn, vielleicht noch mal weiter gefragt an der Stelle, wenn sich jetzt die Finanzverwaltung so einer Vorschrift wie dem 1.2c nähert, ja, was würde man denn dann sagen, worauf man dann eigentlich achtet bei börsennotierten Gesellschaften, was man sich angucken muss? Ne? Guckt man sich eben nur die Ankeraktionäre an, muss man auch den Free Float näher versuchen zu analysieren, wohl wissen, dass das wahrscheinlich gar nicht geht. Wie gehen Sie an so einen Fall ran?
Also aus der Sicht also der Betriebsprüfung, aus der ich nun komme, würde ich also im Sinne von 2C oder überhaupt von einer börsennotierten Gesellschaft, wir haben diese Fälle ja damals schon, wie Herr Behrens zu Recht gesagt hat, wenn wir eine AG hatten, die an einer Personengesellschaft beteiligt war, hatten wir diesen Sachverhalt ja schon. In 2b wird er jetzt eine größere Rolle spielen, das ist uns allen klar. Wir haben immer nur prüfungstechnisch ansetzen können bei diesen von Ihnen genannten Fällen, gerade beim Börsengang oder eben auch bei den institutionellen Bewegungen, weil wir immer nachweisen müssen, dass der nämliche Anteil nur einmal gehandelt wurde in diesem jeweiligen Karenzzeitraum. Deswegen würde man darüber sich bewegen. Heute würde ich gerade im 2b in diesem Bereich tatsächlich auch nur das nehmen, den Free Float überhaupt in den Blick zu nehmen, halte ich für sinnfrei. Und ich hatte damals in den Gesetzgebungsverfahren, das ist ja nun relativ lange gedauert hat. Und zum 2b gab es ja immer wieder diese Vorgaben aus den Verbänden. Man führt, ich glaube, irgendein Verband hatte gesagt, innerhalb von einem Dreivierteljahr muss eine börsennotierte Gesellschaft jetzt jedes Jahr Grunderwerbsteuer zahlen. Und in dem Zusammenhang hatte ich mir mal die Mühe gemacht, sowohl DAX 30 als auch MDAX zu analysieren, wie da die Ankersituation aussieht von Ankeraktionären. Und ich habe kein einziges Unternehmen gefunden, wo Ankeraktionäre nicht über 10% sind. Also Umkehrschluss, Free Float unter 90. Und soweit ich das feststelle, muss ich offen sagen, was lohnt es sich, den Free Float zu zählen? Ich kann ja mathematisch gar nicht ohne einen dieser größeren Ankeraktionäre-Bewegungen überhaupt mathematisch auf die 90% kommen.
Herr Krohn, da stimme ich Ihnen zu, aber nur in Teilen. Und zwar deshalb, weil wenn man sich die Ankeraktionäre anschaut, ja, wenn man jetzt zum Beispiel, man sagt, man hat eine Gebietskörperschaft wie den Bund drin, ja, dann wäre ich auch relativ entspannt, ne, vorbehaltlich der Gefahr natürlich, dass der Bund innerhalb der nächsten 10 Jahre irgendwann aussteigt. Aber häufig sind die Ankeraktionäre ja physisch replizierende ETFs. Ja.
Ja.
So, und die haben dann ja wieder ihrerseits auf der Gesellschafterebene Gesellschafterwechsel. Ja. Wohlgemerkt sind die dann natürlich auch im Regelfall Free Float, weil das ja auch im Regelfall Kleinstinvestitionen sind. Aber jetzt sozusagen, was ich sagen will, ist rein durch den Befund, dass man immer Ankeraktionäre hat, die über die 10% kommen, heißt das ja nicht, dass man an der Stelle Entwarnung geben kann. Oder wie sehen Sie das?
Nein, das sehe ich genauso, aber ich würde, Sie fragten ja, wie würde ich rangehen bei der Prüfung, ich würde mir erstmal die Ankeraktionäre ansehen und fragen, habe ich da eine Möglichkeit zu sagen, da hat sich etwas bewegt, also ist der Anker schon bewegt worden? Und wenn ich das wiederum im ETF, dann verlagere ich doch das Problem nur eine Stufe höher, da kann ich ja wieder nur sehen, dann gibt es Ankeraktionäre, die sich auf dieser oder Ankeranteilseigner, die sich darauf beziehen. Ich würde immer erstmal umgekehrt, Free Float würde ich mir eigentlich so gut wie nie angucken, es sei denn, in Anführungsstrichen, jetzt bin ich Finanzbeamter, es lohnt sich und dazu müsste ich ja erstmal den Anker haben, um dann überhaupt zu fragen, kann ich mir überhaupt Gedanken machen im Free Float?
Und das hieße jetzt, um das vielleicht noch komplexer zu machen, wenn der Anker zu 10,1 iShares von BlackRock ist, ja, dann würden Sie im nächsten Schritt dann zu BlackRock gehen und gucken, was ist auf der Ebene passiert.
Ich wage mal zu behaupten, dass man das eventuell im Groben sich ansieht, wobei bei BlackRock braucht man, glaube ich, nicht lange nachzudenken, aber solche großen, aber ich glaube, dass das im Rahmen einer, ich sag mal, organisatorischen oder einer sinnvollen Bearbeitung solcher Fälle eher ganz selten vorkommt. Diese Fälle, die man da vor Augen hat, die müssen schon relativ klar und einfach ermittelbar sein. Also ich würde nicht glauben, also ich persönlich nicht, dass ich anfange zu zählen, was da nun aktientechnisch gelaufen ist hinter solchen institutionellen Bereichen. Das wird einfach vom Arbeitsaufwand zu dem, was eventuell dabei rauskommen könnte, nicht getragen. Das würde ich arbeitsökonomisch schon für problematisch halten.
Ja, gerade bei Fonds ist es ja nicht möglich, da von einem Ankerinvestor zu sprechen. Nee,
genau.
Weil es mögen ja Sondervermögen sein, die nach der Miteigentumslösung strukturiert sind. Das ist bei Wertpapierfonds ja der Regelfall. Ja. Und dann ist zwar der Verwalter, die Kapitalverwaltungsgesellschaft, zuständig für die, sagen wir mal, für das Paket, was den Ankerbesitz darstellt. Aber grunderwerbsteuerrechtlich erfolgt da ja keine Zurechnung zur Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Das kommt noch dazu. Wir haben ja da noch Besonderheiten in der jeweiligen Struktur, rechtlichen Struktur. Also ich wage mal zu behaupten, dass das nicht unbedingt im Fokus, also im klassischen Fokus jedes Betriebsprüfers sein kann. Was so ein bisschen problematisch ist, und das gebe ich zu, es liegt natürlich auch hier eine Anzeigepflicht vor, die ist ja allumfänglich. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, dass man sich auf der Seite der Steuerpflichtigen mehr Gedanken machen muss über solche Bereiche, als nachher im Rahmen eines unentdeckten Falls zu sagen, ich würde das im Rahmen einer Prüfung in irgendeiner Weise als Prüfungsschwerpunkt machen. Ich kann mir das kaum vorstellen, arbeitsökonomisch, aber auch in der Frage, erreiche ich irgendwann jetzt aus der Sicht der Finanzverwaltung das Ziel, kann ich irgendwann die 90% rechtssicher nachweisen, mittelbar und unmittelbar. Und da wird schon sehr, sehr schwierig, glaube ich.
Ja, aber Anzeige immer nur ab Kenntnis. Das ist ganz wichtig.
Das gebe ich zu.
Ja, ja, und die Kenntnis ist in aller Regel nicht vorhanden, weil die Geschäftsführung der grundbesitzenden Gesellschaft ist ja nur Objekt dieser Anteilsübergänge, über die wir hier reden. Und die Geschäftsführung grundbesitzender Gesellschaften wird nicht in Clearing-Systeme reinschauen können, um abzuzählen nach den Kriterien des Grunderwerbsteuerrechts, was waren da Anteilsübergänge auf neue Gesellschafter. Das ist unmöglich. Da hat sogar die Finanzverwaltung wahrscheinlich zukünftig ein besseres Instrumentarium, weil ja das Börsengesetz geändert werden soll. Da gibt es in Paragraph 10 des Börsengesetzes Verschwiegenheitsverpflichtungen. Also heute ist es noch so, dass die Finanzbehörden, Börse und Börsenaufsichtsbehörde nicht rechtmäßig fragen dürfen zu Anteilsübergängen. Aber das mag sich ändern, wenn das Börsengesetz geändert wird. Aber das ist dann eine Auskunftspflicht nicht gegenüber der Geschäftsleitung grundbesitzender Gesellschaften, wenn ich das nicht missverstanden habe. Also die Anzeige immer nur ab Kenntnis. Und die Kenntnis ist in diesem Bereich in aller Regel nicht erlangbar.
Ja, generell, Sie haben recht. Objektive Kenntnis des Vorgangs. Dann beginnt die Frist zu laufen. Mhm.
Wobei man, ich glaube, nach all dieser technischen Detailregel muss man, glaube ich, einfach festhalten, das Zusammenspiel von 2b und 2c, also komplexer und chaotischer geht es kaum.
Ja, es ist sehr schwierig, aber wenn Sie sehen, im Gesetzgebungsverfahren, Sie haben sich das damit ja auch sehr beschäftigt, waren teilweise dabei, der 2b war ja hart umstritten, gerade wegen dieser überbordenden Auswirkungen bei börsennotierten Gesellschaften. Und deswegen war eigentlich der 2c eine zwingende Folge, der eigentlich im Hinterkopf ja nun ein bisschen aus der Sicht des Gesetzgebers den Gedanken hatte, den 2b etwas zu entschärfen. Dass der 2a damit hineingekommen ist, ist immanent klar, weil man natürlich sehr deutlich sagen musste, dass diese Börsenfälle, die vielleicht im 2b etwas mehr jetzt offenkundiger werden, aber schon immer da waren, immer dann, wenn eine AG an einer Personengesellschaft beteiligt war. Und deswegen macht es nur Sinn, beides in einem zu regeln. Aber generell haben Sie recht, das ist schon, also es ist im Endeffekt ein Reflex daraus, dass in den Anhörungen sehr deutlich gesagt wurde, dass man an dieser Stelle mit dem 2b große Probleme hatte.
So, wir bewegen uns jetzt wieder weg von der Börsenklausel und gehen zurück zu den Übergangserlassen und kommen zu den Fällen der Anteilsvereinigungen. losgelöst von den Erlassen, wir wissen, bei der Anteilsvereinigung wird es so sein, dass wir die alten Beteiligungsschwellen von 95% zeitlich unbegrenzt fortüberwachen müssen. Also da wird eine gewisse Herausforderung drin bestehen. Zu den Übergangserlassen selber muss man sagen, jetzt meine persönliche Wertung ist, da steht jetzt mal wenig Spektakuläres zur Anteilsvereinigung drin, brauchte man wahrscheinlich auch nicht, weil ist ja ein zeitpunktbezogener Vorgang, deshalb hat man wenige Probleme mit eben Zeitraumbetrachtungen. Was ich aber durchaus bemerkenswert fand, Stefan, vielleicht möchtest du da auch vorab Stellung zu nehmen, ist, dass die Finanzverwaltung ganz offensichtlich an der Pro-Kopf-Betrachtung bei grundbesitzenden Personengesellschaften festhält, obwohl der BFH diese Betrachtung ja immer weiter aufweicht, also letztes Jahr ausdrücklich für die mittelbaren Fälle und in einem Obiter Dictum ja auch schon angekündigt hat, dass sie das für den unmittelbaren Fall wahrscheinlich genauso sehen werden. Stefan, magst du kurz kommentieren, was du dazu den Übergangserlassen denkst?
Ja, also die Beispiele 11 bis 13 der Erlasse vom 29. Juni, die behandeln die zeitlichen Übergangsregeln bei den Anteilsvereinigungstatbeständen, die ja in Absätzen 21 und 22 von Paragraph 23 geregelt sind. Also es wird uns sehr schön, möchte man fast sagen, im Beispiel 13 vor Augen gehalten, dass anders als beim alten 1.2a, der ja bis maximal 30.06.2026 fortgilt, wegen der Zeitraumbezogenheit des 1.2a, dass wir diese Fortgeltungsanordnung für die Anteilsvereinigungstatbestände, wenn also der Gesellschafter schon 90% oder mehr, aber nicht 95% in seiner Hand vereinigt hatte, dann ist ja durch Hinzuerwerb von Anteilen die neue 90%-Schwelle nicht erreichbar oder überspringbar. Sie ist ja schon erreicht oder übersprungen. Für den Fall gilt die alte 95%-Grenze fort, und zwar ohne zeitliches Ende, wenn der betreffende Gesellschaft dann nicht unter die 90%-Grenze zwischenzeitlich absinkt oder nach einer anderen Neuregelung des Grunderwerbsteuergesetzes Grunderwerbsteuer anfällt. Und das wird besonders schön veranschaulicht im Beispiel 13, weil dort der Hinzuerwerb, der das Überspringen der 95%-Grenze bedeutet, am 2. Oktober 2042 stattfindet. Also das muss man sich vor Augen halten. Man darf diese 95%-Grenze einfach nicht vergessen. Sie gilt unendlich fort, abhängig vom Sachverhalt.
Ja, und das ist ja auch durchaus bemerkenswert, Herr Krohn, Sie dürfen sofort, aber das ist gut. Ja durchaus bemerkenswert, weil man das ja, wenn man jetzt die Eingangsvorschriften, Paragraph 1 liest, einfach nicht vor Augen hat. Man muss, sag mal, aus heutiger Sicht, klar, man hat diese Übergangsregelungen im Hinterkopf, ja, aber wenn jemand als Rechtsanwender in 20 Jahren in das Gesetz schaut, der liest den Paragraphen 1 und weiß das vielleicht gar nicht mehr, gleichwohl muss er weiterhin die 95%-Grenze beachten.
Ja, es ist eigentlich genauso, wie Sie schildern, und das ist das Problem in Anführungsstrichen, das wir haben. Es gab also drei Prämissen in den Übergangsregelungen des Gesetzgebers. Einmal Schutz des Altgesellschafters, kein Schutz im Umkehrschutz des Neugesellschafters und eben diesen Korridorfall. Und hier befinden wir uns im Korridorfall. Das Problem des 1.3 und 3a in Relation zu 2a ist eben, dass er keine Frist kennt und diesen Zeitpunkt, in dem irgendwann er ein Erwerber diese Stellung von 90% jetzt erreicht oder ehemalig 95, dann der Gesetzgeber oder der Tatbestand einschlägt. Und es war ja auch bisher so, wenn wir ehrlich sind, dass es ja schon immer ewig dauern konnte, wenn sich jemand Aktien zusammengekauft hat, dass er dann irgendwann mal sein Erbe in der Situation eintritt, dass er die 95 hat. Ich gebe zu, es ist einfach die Logik des Übergangs, weil der Korridorfall sollte das alte Recht weiter gelten. Und beim 2a gab es eben auch die 5 und hier gibt es 5 Jahre, hier gibt es die nicht. Deswegen zwingt uns die Logik, also den Gesetzgeber, eine unendliche Übergangsregelung, dass das für uns Praktiker äußerst schwierig wird, sowohl auf der Seite der Steuerpflichtigen als auch auf der Seite der Finanzverwaltung, die das ja eventuell dann auch noch wissen muss im Rahmen von Prüfungen oder sonst etwas, das ist eindeutig schwierig. Aber die große Frage ist, was hätte man anders machen können? Der Gesetzgeber hätte ja nur dann irgendwo sagen können, was weiß ich, jetzt völlig frei gegriffen, in 10 Jahren oder in 20 Jahren soll Schluss sein. Wäre aber offen gesagt eigentlich auch falsch gewesen. Also es ist eine ganz schwierige Situation. Und die stellt sich eigentlich häufig bei diesen Übergängen. Und wenn Sie mal zurückblicken, als man von 100 auf 95 gegangen ist. Da hat man sich mit diesen Sachen damals wenig Gedanken gemacht und da gab es diese Besserstellungen und das ist die Erfahrung aus der damaligen Zeit. Das Ergebnis hier, Herr Wagner und Herr Behrens, ist für die Praktiker unschön, aber ich glaube, rechtstheoretisch kaum anders machbar.
Jetzt lösen wir uns wieder von den Erlassen und gehen zu einem Fall, bei dem wir eigentlich gedacht hatten, er könnte in den Erlassen geregelt sein, ist er aber nicht, und zwar der sogenannte Übergangsfall im Zusammenspiel von 1 Absatz 2b und 1 Absatz 3. Also der Fall ist relativ simpel gelagert. Man hat eine grundbesitzende GmbH, also eine grundbesitzende Kapitalgesellschaft. 100% der Anteile dieser GmbH werden übertragen, und zwar die werden dergestalt übertragen, dass der Kaufvertrag abgeschlossen wird bis zum 30.06.2021 oder davor. Und der dingliche Anteilsübergang, der ist erst ab dem 1.7.2021, also 1.7. oder später. So, und jetzt besteht die Befürchtung, rein technisch gesprochen, dass man sagt, in dem Moment, in dem der Kaufvertrag abgeschlossen wurde, da gab es den 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz noch nicht. Deshalb kann er keine Sperrwirkung entfalten im Hinblick auf die Anteilsvereinigung. Also haben wir erst einen Anteilsvereinigungsfall im Moment des Kaufvertragsabschlusses. Und dann kommt es später zum dinglichen Übergang. Ab 1.7. dann greift das neue Recht. Dann gibt es den 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz. Und der ist dann ja im Übrigen auch wieder vorrangig anzuwenden. Und dann gibt es eben nochmal Grunderwerbsteuer. Also zusammenfassend einmal Grunderwerbsteuer bei Abschluss des Kaufvertrages, Anteilsvereinigung auf Ebene des Erwerbers. Und dann beim dinglichen Übergang nochmal nach 1 Absatz 2b auf Ebene der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft. Rechtlich kann man wahrscheinlich zu dieser Würdigung kommen. Bei wirtschaftlicher Betrachtung ist das aber natürlich sehr, sehr schwer verständlich. Stefan, kannst du einmal Stellung nehmen, wie du diesen Fall siehst?
Ja, also technisch, wenn man die Vorschriften anwendet, kommt man tatsächlich dazu, dass man die Verpflichtung zur Übertragung der mindestens 95% an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft, die Verpflichtung war vor dem 1.7.21 eingegangen worden, dass man die nach 1 Absatz 3 Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz alte Fassung besteuert. Stichtag ist da der Tag des Verpflichtungsgeschäfts. Und wenn dann die dingliche Übertragung nach dem 30.06.2021 erfolgt, dann haben wir ja einen mindestens 90-prozentigen Gesellschafterwechsel. Der neue Gesellschafter erwirkt ja hier sogar 95%. Und dann ist der Tatbestand des 1.2b, der ja erst seit dem 1.7.2021 in Kraft ist, der ist dann einschlägig. Und das Unglückliche ist, dass beim 1 Absatz 3 der Einleitungssatz natürlich in der Altfassung des 1 Absatz 3 noch nicht die Formulierung 1 Absatz 3 kommt nur in Betracht, soweit eine Besteuerung nach Absatz 2a oder Absatz 2b nicht in Betracht kommt. Das konnte die Altfassung des 1 Absatz 3 natürlich noch nicht enthalten, weil der 1.2b ist ja erst neu geschaffen worden. Und die Frage ist, ob man hier von Seiten der Finanzverwaltung ja möglicherweise im Rahmen einer Billigkeitsmaßnahme den alten 1 Absatz 3 im Hinblick auf den in Kraft tretenden 1.2b, also 1.2b strahlt in die Vergangenheit hier zugunsten der Steuerpflichtigen, nicht doch einschränkend auslegen wird, weil man muss ja ganz klar sehen, hier geht es um einen Share-Deal. Da ging es nicht darum, die relevante Schwelle zu unterschreiten. Man hat ja sehenden Auges 95%, ja gut, der Regelfall wird 100% sein, verkauft und hat die Grunderwerbsteuer in Kauf genommen. Und da dann zweimal die Steuer zu erheben, auch wenn es rechtstechnisch verschiedene Erwerbsvorgänge sind, das erscheint einfach einem billig und gerecht denkenden unbillig.
Ja, also der Fall ist tatsächlich problematisch, wobei diese Regelung oder dieser Fall im Moment in dem Erlass aus einem ganz besonderen Grund oder aus einem vielleicht nachvollziehbaren Grund nicht vorgenommen wurde. Denn dieser Fall strahlt eigentlich noch über die Zeit des Übergangsstichtags 1.7. hinaus. Diese Problematik, dass wir einen, ich sage mal, zwischen Signing und Closing einen Unterschied haben. Die werden wir auch im neuen Recht generell zwischen 2b und 1.3 haben. Und da das unterschiedliche Steuerschuldner sind, werden wir uns generell die Frage stellen müssen, inwieweit trägt die Subsidiaritätsklausel des Satzes 1 tatsächlich im Sinne von 2b diese Fälle weg. Denn wir haben unterschiedliche Zeitpunkte und man kann natürlich auch denken, dass auch im neuen Recht zwischen Signing und Closing erst der 1.3 entsteht und dann der 2b. Und da wir keine gegenseitige Anrechnungsmöglichkeit hätten, weil das unterschiedliche Steuerschuldner sind, haben wir ein sehr viel weitergehendes Problem, das über die Anwendungsregelung oder über die Übergangsregelung hinausgeht. Und das ist der Grund, warum das hier nicht drin ist, sondern aus meiner Sicht dieser Fall im Rahmen des neuen Erlasses 2b, 1.3 oder was immer dann, wo er reinkommt, da muss er generell geregelt werden. Und dann wird da wahrscheinlich auch gleichzeitig die Übergangsphase mit geregelt werden. Aber dieser Fall ist sehr wohl bewusst, der ist da. Der ist auch vorgetragen worden von vielen. Und der muss irgendwann geregelt werden.
Ja, wobei, Herr Krohn, diese Problematik jetzt zu mal auszudehnen auf Fälle, die gar keine Übergangsfälle sind, das wäre natürlich überraschend, weil das hat ja, glaube ich, bisher in der Praxis noch keiner so gesehen, zumal die Fälle hatten wir in dem alten 1 Absatz 2a zu 1 Absatz 3 ja genauso. Ja.
Aber man nur ganz selten, immer, ne? Ganz seltene Fälle, und dazu gibt es keine direkten Aussagen, ob es ein 1.3 im Vorrang zum zwischen Signing und Closing zum 1.2a geben konnte. Und ich wollte damit nur sagen, die Lösung kann ich im Moment tatsächlich auch noch nicht sagen. Aber ich wollte damit nur sagen, dieses Thema hat einen größeren Hintergrund als nur eine Übergangsfrage.
Ja, das ist auch verstanden, wobei hoffentlich kommen Sie ja zu einer Lösung, dass im Ergebnis auf denselben Vorgang nur einmal Grunderwerbsteuer ausgelöst werden kann. Wenn Sie aber schon sozusagen ohnehin separat jetzt dazu an einer Lösung arbeiten, dann wäre es natürlich auch toll, wenn Sie sich an der Stelle zu den Anzeigepflichten äußern, weil es macht natürlich wenig Sinn zu sagen, man kommt vielleicht im Ergebnis zu einem 1-2b-Fall, der ja dann bekanntermaßen erst beim Closing anzuzeigen ist, ja, und dann müsste man aber vorher trotzdem das Signing beim Erwerber anzeigen, weil dann produziert man im Ergebnis natürlich nur sinnlose Grunderwerbsteueranzeigen.
Da sehen Sie, wie komplex diese Fälle werden, auch in der Lösung. Und deswegen sehen Sie auch den klassischen Hintergrund, warum das hier nicht drin ist. Denn Sie kommen dann über die Übergangsregelung. Und die nächste Frage ist die Bemessungsgrundlage, wenn sich dazwischen was tut und. Sie müssen ja auch sehen, es kann auch um die Anzahl der Grundstücke gehen. Wir gehen hier über Share Deals rüber. Das kann auch dazwischen, zwischen Signing und Closing, die Veränderung sowohl im Zustand des Grundstücks, aber auch in der Anzahl der Grundstücke ergeben. Und da ergeben sich viel zu viele Einzelfragen aus diesem Bereich. Und deswegen auch in diesem reinen Übergangsfall. Wenn Sie jetzt überlegen, zwischen Ihrem Fall und dem Signing und Closing vor und nach dem Stichtag, in diesem Zeitraum werden auf einmal, was weiß ich, von 10 Grundstücken 5 veräußert. Auf welchen Stichtag soll ich jetzt gehen? Oder das eine ist ein unbebautes Grundstück und das wird bis zum Closing bebaut. Diese Frage strahlen über die Anzeigepflicht zur Bemessungsgrundlage hinaus. Das wird sehr komplex, diese Frage zu klären, diesen Grundfall zu klären. Und das ist die einzige Aussage, die ich dazu machen kann. Das ist der Hauptgrund, warum das in diesem Erlass nicht drin steht.
Herr Krohn, das klingt ja alles sehr spannend. Ne? Da stecken sehr, sehr viele Themen drin. Und ich meine, wenn Sie diese Fälle ins Visier nehmen, dann gucken Sie natürlich bitte auch noch auf die mehrstöckigen Fälle, weil da stecken natürlich auch unglaublich viele Themen mit mehrfacher Besteuerung. Aber jetzt lösen wir uns mal wieder von diesen Fällen und gehen zurück zu den Übergangsfällen. Und Stefan, jetzt hast du einen spannenden Fall noch aufgebracht, und zwar die Frage, wie sind denn eigentlich Fälle zu lösen in der Gesamtschau von § 23 Absatz 18 und § 23 Absatz 24. Ja, das ist, sagen wir, der Fall, den wir haben, der steht so genau auch nicht in den Übergangserlassen, obwohl es natürlich Fälle gibt. Wobei ich hätte vielleicht vorweg sagen müssen, in 23 Absatz 24 geht es um die Fälle, wo wir Steuerbefreiung in Anspruch genommen haben. Also Paragraphen 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz, wo also Grundstücke bewegt wurden zwischen Gesellschafter und grundbesitzender Personengesellschaft. So, und Stefan, jetzt machen wir mal einen Fall vielleicht beispielhaft. Und zwar sagen wir, wir haben noch im Juni 2021 ein Grundstück von einem Alleingesellschafter auf eine Gesamthandsgemeinschaft übertragen, also eine KG, ja, an der der Gesellschafter zu 100% beteiligt war. Dann hätten wir in dem ersten Schritt ja eine 100%ige Befreiung nach § 5 Grunderwerbsteuergesetz. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Frist greift denn da? Greift da die Frist nach altem Recht, nämlich 5 Jahre, oder greift aufgrund von Absatz 24 die verlängerte Frist von 10 Jahren? Stefan, wie würdest du den Fall lösen? Und ich glaube, du hast dazu ja auch bereits in der Praxis Aufforderungen oder sagen wir mal, Nachrichten der Finanzämter bekommen. Kannst du das einmal erläutern?
Ja, also meine Meinung ist da eindeutig. Die Neufassung beispielsweise von § 5 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz. Also die Vorschrift sagt ja, dass die Nichterhebung der Grunderwerbsteuer bei Übertragung eines Grundstücks durch den Gesamthändler auf die Gesamthand in Höhe der Beteiligungsquote dieses übertragenen Gesamthänders voraussetzt, dass dieser Gesamthändler 5 Jahre lang in Höhe dieser Quote an der Gesamthand beteiligt bleibt. Also so die Altfassung von § 5 Absatz 3. Da hat ja der Gesetzgeber mit dem Grunderwerbsteueränderungsgesetz vom 12. Mai 10 Jahre draus gemacht. Und der Absatz 24, der kommt jetzt daher und sagt, 5 Absatz 3 in der Neufassung ist nicht anzuwenden, wenn die in § 5 Absatz 3 der Altfassung geregelte Frist vor dem 1.7.21 abgelaufen war. Und wenn man jetzt diesen Gesetzeswortlaut aber versucht, in Einklang zu bringen mit Absatz 18, dann stellt man fest, dass für diese nachlaufenden Behaltensfristen in § 5, 6 und auch 7 Absatz 3 der Absatz 24 keinen Anwendungsbereich hat, weil uns der Absatz 18 von § 23 ja im Grundsatz und als Eröffnung sagt, dass die Neufassung der jeweiligen Grunderwerbsteuergesetzregelung, und das sind auch 5 Absatz 3 und die anderen Nachbehaltefristenregelungen im 6 und 7, erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden sind, die nach dem 30. Juni 2021 verwirklicht werden. Und was ist der Erwerbsvorgang? Der Erwerbsvorgang ist die Übertragung des Grundstücks durch die Gesamthand auf den Gesamthändler. Und daran gibt es auch meines Erachtens nichts auszusetzen, weil der Terminus technicus Erwerbsvorgang, das ist ja die amtliche Überschrift von § 1. Und da sind die Grunderwerbsteuertatbestände geregelt, nicht die Ereignisse, die zur Nichtwahrung der Nachbehaltensfrist führen. Das heißt, wenn die Grundstücksübertragung vom Gesamthändler auf die Gesamthand noch am 30. Juni 2021 stattgefunden hat, also dieser Erwerbsvorgang am 30. Juni 2021 spätestens stattgefunden hat, dann läuft die 5-Jahresfrist und die wird auch nicht über den Absatz 24 zu einer 10-Jahresfrist, weil der Absatz 24 ist ja eine Rückausnahme zum Absatz 18. Und da hatte ich gehofft, dass wir gespannt, ob dazu etwas in dem gleichlautenden Ländererlass zu den Übergangsregelungen stehen würde. Und da gibt es auch ein Beispiel, Beispiel 14, das letzte Beispiel dieses Erlasses. Nur das regelt in der Tat einen Fall, in dem Absatz 24 einen Anwendungsbereich hat, nämlich den Fall der Vorbehaltensfrist 6 Absatz 4. Da ist es ganz klar, wenn die Anteilsvereinigung stattfindet, das ist dann nach dem 30.06. oder die Anwachsung stattfindet nach dem 30.06.21, da haben wir dann die Nichterhebung in Höhe der Quote des erwerbenden Gesamthändlers, nur wenn er die Vorbehaltensfrist erfüllt hat. Und das sind dann jetzt, wenn die 5-Jahresfrist am 30. Juni noch nicht abgelaufen war, 10 Jahre und in dem im Beispiel 14 behandelten Fall, das ist ein Anteilsvereinigungsfall, 15 Jahre. Und zu der Thematik, wie ist das mit den nachlaufenden Fristen, dazu steht im Erlass nichts. Aber ich meine, dass die Gesetzestechnik völlig eindeutig ist. Man muss den Fall, den Terminus technicus Erwerbsvorgang wirklich unter dem Blickwinkel § 1 auslegen. Wir haben einen anderen Fall, wo darüber gestritten wird und wo die Steuerpflichtigen den Nachteil haben. Bei § 16 des Grunderwerbsteuergesetzes, wenn jetzt ein Anteilsübergang durch den einbringenden Gesamthändler passiert in der Frist des 5 Absatz 3 und dann wird er sich bewusst, ich habe jetzt meine Nichterhebungsvergünstigung verloren, also mache ich das schnell rückgängig. Dann wird jedes Finanzamt sagen, Pech gehabt. Das ist kein Fall des Paragraphen 16, weil beim Paragraphen 16 geht es um die Rückgängigmachung von Erwerbsvorgängen. Aber hier dein Anteilsübergang, der als solcher ja keinen Tatbestand verwirklicht hat, sondern nur zur Verletzung der Nachbehaltensfrist geführt hat, den kannst du nicht rückgängig machen. Und das muss hier genauso gesehen werden, weil der Absatz 18 spricht von den Erwerbsvorgängen, die nach dem 30. Juni 2021 verwirklicht werden.
Ja, das heißt, also Herr Kunde, Sie dürfen sofort. Ja, aber ja, das heißt ja in der Zusammenfassung, dass, also du sagst ja, wenn der Erwerbsvorgang bis zum 30.06.2021 stattgefunden hat, dann greift im Ergebnis nur die 5-Jahres-Frist, die verlängerte Frist greift noch nicht.
Ja, genau.
Ja, und Herr Kohn, sehen Sie das genauso?
Nein, also da sind wir sehr auseinander. Ich finde die Argumentationskette, die Sie aufgebaut haben, wäre uns wirklich sehr interessant und man muss sich da wahrscheinlich wirklich nochmal intensiv mit beschäftigen und vielleicht wird das auch irgendwann mal höchstrichterlich zu klären sein. Ich sehe das tatsächlich anders. Ich würde im Moment sagen, dass die Verlängerung aller Fristen für alle Bestandsfälle gelten soll. Schritt 1. Es sei denn, wir haben einen geschützten Fall, der gedanklich immer in der gleichen Prämisse läuft. Also das alte Recht ist schon mit seinen alten Quanten und Fristen abgelaufen und der Fall ist also damit auch in den alten Fristen einmal durch gewesen. So lese ich das momentan und deswegen würde ich eben sagen, dass wir diese Frist von jemandem, der am 30.06. die alte Frist von 5 Jahren noch nicht erfüllt hatte, tatsächlich um 5 Jahre verlängern. Das ist auch der Hintergrund dieser Schreiben, die momentan verteilt werden. Das ist ein bundesweites Konzept, dass man also überall dort, wo man in den alten Steuerbescheiden ja den Hinweis auf die 5.3 mit den 5 Jahren hatte, eben jetzt dieses Ergänzungsschreiben rausschickt, um zu sagen, jetzt gelten für dich eben 5 Jahre mehr für den jeweiligen Fall, damit man auch aus Fairnessgründen jeden darauf hinweist. Ich muss allerdings zugeben, Herr Behrens, Ihre Argumentationskette ist jetzt für mich nicht in einem Schritt widerlegbar. Ich finde das sehr interessant und bin eigentlich gespannt, wie es weitergeht an dieser Stelle. Aber ich glaube, die Finanzverwaltung hat sich hier alleine durch diese Compliance-Schreiben sehr klar positioniert.
Ja, also die Schwierigkeit für die Praxis ist jetzt, was machen wir mit diesen Compliance-Schreiben? Mhm. Eigentlich kommen die Schreiben daher als Informationsschreiben. Es gibt keine Rechtsbelehrung.
Ja.
Das heißt, man muss es tatsächlich drauf ankommen lassen. Mhm. Also man vermindert den Anteil am Vermögen der Gesamthand nach Ablauf der 5 Jahre, aber vor Ablauf der neuen 10 Jahre. Und die 5-Jahresfrist war am 30.06.2021 noch nicht abgelaufen.
Ja.
Und muss dann streiten. Ja, also als vorsichtiger Berater wird man in der Tat jetzt Einspruchseinlegungen gegen diese Schreiben, die ja doch einen Einzelfall regeln. Es wird ja ganz konkret Bezug genommen auf die Grundstücksübertragung vom Gesamthändler auf Gesamthand. Nach dem 30.06.16, also da, wo die 5-Jahres-Frist am 30.06.21 noch nicht abgelaufen war.
Genau.
Also man sieht schon eine Einzelfallregelung und es wird ja gesagt, hier eure Anzeigepflicht, 19 Absatz 2 Nummer 4, die gilt jetzt 10 Jahre.
Genau.
Und von daher meine ich, dass da auch eine Außenwirkung beabsichtigt ist, sodass wir da von einem Verwaltungsakt im Sinne des 118 AO vielleicht sprechen können. Aber das ist ja, darüber kann man streiten.
Denke ich auch. Also die fehlende Rechtsbelehrung zeigt eigentlich, aber muss ja nicht etwas zum Charakter des Schreibens zeigen. Für mich ist es eigentlich ein bisschen die Ergänzung des ursprünglichen Grunderwerbsteuerbescheides, in dem ja im Kleingedruckten dieser Hinweis stand, dass jetzt für den Teil, den man nach 5 eben befreit, über 5.3 die 5-Jahres-Frist gilt. Und dafür ist eigentlich so eine Art Ergänzungsschreiben jetzt drin, jetzt sind es nicht mehr 5, sondern 10. So verstehe ich dieses Schreiben und deswegen kann man auch argumentativ sagen, es ist Bestandteil des ursprünglichen Steuerbescheides als Ergänzungsbereich, müsste rechtsbehelfsfähig sein. Aber darüber habe ich mir urrechtlich ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht.
Da wird es ja darauf ankommen, ob es unter Erläuterungen steht oder noch vor Erläuterungen.
Ja, genau. Aber da sind wir tatsächlich mal richtig auseinander in der Würdigung, Herr Behrens. Das sehe ich im Moment anders. Aber ich mag mich am Ende des Tages überzeugen lassen vom BFH. Also.
Ja, aber da hätte der Gesetzgeber im Absatz 18 noch einen Satz spendieren müssen, nämlich den, dass bei den Nachbehaltensfristen die Neuregelung greift, wenn das zur Nichtwahrung der Frist führende Ereignis nach dem 30.06.2021 verwirklicht worden, passt da nicht, erfolgt ist. Aber also der Satz fehlt.
Wie gesagt, also ich finde Ihre Argumentationskette sehr überzeugend momentan.
Dann lassen wir es an der Stelle auch mal so stehen. So, jetzt kommen wir auch schon zur abschließenden Frage. Und diese Frage ist an unseren Gast, Herrn Krohn, gerichtet. Krohn, wir haben jetzt ja gesehen, die Übergangserlasse, aber die eigentlichen Erlasse zur Reform, also wie ist 1 Absatz 2b neu zu verstehen, vielleicht auch einen neuen Erlass zu 2a und so weiter, die fehlen ja alle noch. Wann können wir denn mit diesen Erlass rechnen?
Also da muss ich mal ganz kurz ein bisschen ein. Also es gibt dazu eine Arbeitsgruppe, eine ständige Arbeitsgruppe beim Bundesfinanzministerium, die ist länderbezogen, die sich mit der Grunderwerbsteuer generell beschäftigt, diese Erlasse vorbereitet, soweit die Referatsleiter die Aufgaben in diese Arbeitsgruppe schicken. Und da sind schon sehr komplexe Gespräche notwendig, da sind Eingaben da. Aber natürlich besteht jetzt die Notwendigkeit, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, alle Erlasse, die irgendwo in der Grunderwerbsteuer sind, ich kann mir eigentlich momentan keinen vorstellen, der nicht anpassungspflichtig ist an dieses Schärdi-Gesetz, so dass ich glaube, dass sukzessive jetzt alle Erlasse kontrolliert werden und aus meiner Sicht ergänzt, angepasst, vielleicht auch mit Sicherheit, einer muss neu gefasst werden, denn ein 2b-Erlass haben wir noch nicht. Das wird jetzt alles kommen, aber das sind schon komplexe Aufgaben, auch viele Gespräche und viele Arbeitsgruppensitzungen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass alle Erlasse zeitnah in diesem Jahr noch kommen. Das halte ich für unmöglich. Ich denke mal, das wird sich jetzt sukzessive Stück für Stück aufbauen. Und dazu möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Wir werden im nächsten Jahr nicht nur diese Erlasse erwarten können in der Grunderwerbsteuer, sondern wenn Sie sich überlegen, nach der Reform ist immer vor der Reform. Wir müssen, der 6a ist völlig ausgehakt gewesen aus der Gesetzgebung des Grunderwerbsteueränderungsgesetzes. Das muss man irgendwo anpassen. Man kann da nicht das Quantum 95 stehen lassen. Auch da muss der Gesetzgeber jetzt nochmal in die Bütt. Dann denken Sie an die vorbereitenden Vorgaben der Änderung durch das MOPEC. Das wird da bei der Grunderwerbsteuer ausgehen. Und wir wissen auch nicht, wie die neuen Akteure im Rahmen der Bundesregierung, die sich dann noch bilden muss, mit der Grunderwerbsteuer umgehen. Da gab es ja große Diskrepanzen in der politischen Ebene, wie man überhaupt die Grunderwerbsteuer entwickeln will. Also ich will da ein bisschen darum werben, das jetzt nicht sofort zu erwarten, sondern ich glaube, dass wir tief in das Jahr 22 hineinstrahlen, bis alles wirklich da ist.
Ja, das ist ja mal eine Aussage und das klingt ja auch danach, als wäre nicht nur das Jahr 2021 grunderwerbsteuerlich außerordentlich spannend gewesen, sondern als würde das 2022er Jahr das auch werden. Ne? Also das ist ja eine spannende Aussicht. Dann, Stefan, dir vielen Dank. Herr Krohn, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute als unser Stargast dabei waren. Ja, das hat mir außerordentlich Freude gemacht.
Ja, war nett. Also war ein schönes Modell, finde ich gut. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, gerne immer wieder. Und wir haben heute, glaube ich, auch unseren Zeitrekord ums Dreifache pulverisiert. Ja, also wir hatten ja auch viel zu besprechen. Und dann ganz, ganz herzlichen Dank. So, ich hoffe, liebe Zuhörer, es hat Ihnen auch gefallen. Und wir versuchen uns in Zukunft wieder etwas regelmäßiger zu melden. Wie gesagt, wir hatten in der Sommerzeit alle etwas gut zu tun und hoffe aber, dass wir zukünftig wieder mehr Zeit für diese Formate finden. Ja, ganz herzlichen Dank. Und an die Co-Podcaster Stefan Behrens, Dirk Krohn, ganz, ganz herzlichen Dank auch an Sie. Ja, alles Gute.